Liebe Gäste, liebe Gemeinde, habt ihr schon einmal erlebt, dass ihr eure festen Überzeugungen, die über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte Bestand gehabt haben, schon einmal hinten anstellen musstet? Vielleicht sogar über Bord werfen? Habt ihr das schon einmal erlebt, dass ihr aufgrund dessen schon mal einen ganz neuen Weg gehen musstet, der eure grundtiefen Einstellungen radikal geändert hat? Na, Ehemann hat das erlebt. Petrus auch. Man kann das im heutigen Predigttext aus Apostelgeschichte 10, 21 bis 35 nachlesen. Ausnahmsweise möchte ich das heute aber nicht tun. Denn das ist ein Meilenstein der christlichen Missionsgeschichte. Die muss man erzählen. Das nennt man eine narrative Predigt. Mache ich auch nicht oft. Ich lade euch ein, dieses Experiment mit mir zu wagen. Und man kann natürlich die Bibel aufschlagen und versuchen mitzulesen, wird aber schwierig. Apostelgeschichte 10, für die, die es interessiert, Vers 21 bis 35, da kann man das nachlesen, was heute wichtig ist. Ich nenne es nur als Überschrift: Grenzüberschreitungen und Horizonterweiterungen mit Gott. Wie bei Naemann und wie das bei Petrus aussah, davon möchte ich euch jetzt erzählen. Petrus, so erzählt uns Lukas in seiner Apostelgeschichte, hält sich eine Zeit lang mal nicht in Kapernaum oder Jerusalem auf, sondern warum auch immer, das wird uns nicht verraten, in einer wohl Teilgemeinde, Stationsgemeinde in Joppe. Das ist am Mittelmeer. Man muss sich vorstellen, also nicht in Wiesbaden, sondern in Bad Schwalbach. Und da ist er im Haus eines Gemeindemitgliedes, der ist Handwerker, der ist Gerber von Beruf, also der verarbeitet Leder. Wird uns nicht erzählt, warum er da gerade wohnt, ist halt so. Ich nehme an, das Haus war groß genug, der hatte auch ein bisschen Kohle, der konnte Gäste eine Zeit lang beherbergen. Erst recht Gemeindeprominenz aus Jerusalem. Nun haben die Juden, Heinz weiß das besser als wir alle, ähnlich wie auch katholische Mönche und Nonnen oder auch islamische Gläubige, so Tagzeitengebete. Morgens, mittags, nachmittags, abends, manche sogar noch nachts, kommt so auf die Tradition an. So auch Petrus, der ja als Jude groß geworden ist und von Jesus dann am See Genezareth berufen wurde zu seinem Jünger. Was ja nicht heißt, dass er sein Judentum abgelegt hat. Also, und so kann man dieser Geschichte aus Apostelgeschichte 10 entnehmen, fühlte er sich genötigt, mittags zu beten. Da merkt man auf einmal, warum es so wichtig ist, warum einem akribischen Arzt wie Lukas so Details wichtig sind, zu sagen, das waren Gerber. Wisst ihr, wie es in einem Innenhof eines Gerbers ist? Ja, Anneliese hält sich schon die Nase. So. Da ist nicht schön mit Beten, da stinkt's, um das Leder weich zu bekommen. Anders aber als in unseren Breiten ist es im Orient damals wie heute eine Gepflogenheit, dass Dächer flach sind. Unser Dach in der Panoramastraße ist auch flach, hat einen Nachteil, weil es undicht werden kann. Das ist nicht so ein Problem in Israel. Und das hat gute Möglichkeiten, genutzt zu werden. So stehen da heute zum Beispiel, Urlauber kennen das oder Leute, die aus dieser Gegend kommen, da sind oft solche Wasserkanister oben auf dem Dach, weil die Sonneneinstrahlung so intensiv ist, dass es gewärmt wird. Also nachhaltige Energie schon von Antike an. Das Wasser kann man dann im Haushalt nutzen. Aber man kann sich eben auch gut dorthin zurückziehen, um mal Stille zu haben. Und das tut Petrus auch einmal, geht also hoch, weg vom Gestank und versucht sein Mittagsgebet zu verrichten. Mittags hat aber auch ein Problem, denn wenn man sich versucht, auf Gott und sein Wort zu konzentrieren, Stille zu suchen, dann fängt auf einmal an, der Magen zu knurren. So stelle ich mir das vor, weil Lukas dann weiter erzählt, dass Petrus auf einmal eine Vision bekommt von Gott. Gott nutzt offensichtlich die Situation des Petrus, der ihn im Gebet sucht, gleichzeitig aber den Appetit hat und zeigt ihm eine besondere Vision, nämlich es wird aus dem Himmel ein Leinentuch an vier Zipfeln heruntergelassen vor sein inneres Auge und da befinden sich ganz viele verschiedene Tiere, Meerestiere, Tiere von auf der Erde, als Tiere, die im Himmel fliegen, Vögel und so weiter. Ja, so ein kleiner Zoo. Für uns interessant zu lesen, für einen Juden aber ganz spannend, weil die meisten Tiere in diesem Tuch für ihn laut Speisegeboten der Bücher Mose unrein sind. Die darf der nicht streicheln, die darf er nicht anfassen. Naja, und dann verzehr es gar nicht zu denken. Und jetzt kommt der Hammer. Am Ende dieser Vision spricht eine Stimme zu ihm und Petrus behauptet, so berichtet Lukas, das sei Gottes Stimme, schlachte sie und iss. Hoppala. Kann nicht sein. Gottes Stimme widerspricht seinem eigenen Gebot. Insgesamt dreimal muss Petrus sich diesen kurzen Satz anhören. Schlachte sie und iss. Ich glaube nicht, dass Petrus durch diese dreimalige Wiederholung aus seiner Verunsicherung herausgekommen ist, sondern der wird da oben ganz schön gegrübelt haben. Gleichzeitig ein Stockwerk oder je nachdem wie reich Simon der Gerber war, vielleicht auch zwei Stockwerke tiefer, klopfen Soldaten, römische Soldaten an die Haustür. Das trägt jetzt zur Entspannung bei. Soldaten, Besatzungsmächte an der Tür fragen nach, ob hier ein Petrus im Haus eines Simons des Gerbers ist. Was kann das bedeuten? Wollen die ihn abholen? Was habe ich verbrochen? In der Regel kommen Soldaten in einem fremden Land, die das Sagen haben, nicht mit guter Absicht. Also wenn die Leute damals von der Stasi bei meinem Vater, als ich noch nicht auf der Welt war, bei uns an der Tür klingelten, dann war klar, dass er mal wieder ein Redeverbot bekam, weil er das Evangelium von Jesus verkündigte. Also in der Regel kommen die nicht mit guten Absichten. Das war damals schon so. Petrus bleibt völlig, entschuldige den Ausdruck, cool, weil schon wieder hört er eine Stimme, wie Lukas berichtet, die ihm sagt, geh getrost hinunter, die hab ich geschickt. Ja, jetzt wird's drollig. Erst so ein Traum, so eine Vision, dass er Dinge essen soll, die ihm strikt verboten sind. Und jetzt sagt diese Stimme auch noch, dass sie ihm römische Soldaten auf den Hals gehetzt hat. Was macht Petrus? Anders als ich geht er völlig entspannt die Treppe runter. Er glaubt das. Er vertraut Gott. Boah, ey. Und sagt den Soldaten, ich bin's, den ihr sucht. Aber nicht so, könnt mich jetzt abführen, sondern was wollt ihr? Wir sollen dich mitnehmen zu einem römischen Hauptmann. Cornelius heißt er, wohnt in Caesarea, ebenfalls eine Stadt am Mittelmeer, 40 Kilometer, also eine knappe Tagesreise zu Fuß entfernt. Petrus geht mit. Aber er geht nicht allein. Er nimmt sich Männer mit, Brüder, lesen wir, also Mitglieder aus der Teilgemeinde von Joppe, vielleicht waren auch ein paar Jerusalemer dabei, mit auf den Weg. Er will da nicht alleine hin zum Cornelius, zu diesem Hauptmann, also das ist schon ein Offizier, der muss schon was zu sagen haben. Das ist nicht so ein Lokal-Sergeant, sondern einer, der wirklich das ausführende Organ des Gouverneurs in Jerusalem ist. Und der will was von mir. Also dann nehme ich mal ein paar Männer mit. Also nicht, dass man da jetzt Gewalt ausüben könnte, aber das kann nicht schlecht sein, wenn ich nicht alleine komme und nicht nur angesichts des Römers, sondern auch angesichts der eigenen Gemeindeleitung, Jan und Franz Eike, angesichts der eigenen Gemeindeleitung sagt, ist es gut, wenn ich Zeugen dabei habe, denn nicht nur dieser Traum ist merkwürdig, sondern wenn ich zu diesem Römer gehe, dann breche ich das jüdische Gesetz. Ein Jude, Heinz, ist doch so, ne? Darf im Prinzip nicht, danke für die Zustimmung, sich verunreinigen, weder durch Nahrungsaufnahme noch durch Kontakt im Hause eines heidnischen Menschen. Ob Petrus jetzt dämmerte, welchen Sinn dieser Traum auf dem Dach hatte? Wir wissen es noch nicht, wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber er geht mit und nimmt halt Leute mit, Zeugen und ein bisschen Verstärkung, wahrscheinlich verschiedene Absichten, die er damit verbunden hat. Und am Abend dieses Tages, wahrscheinlich Tagesmarsch entfernt, kommen sie dort in Caesarea auch an. Cornelius wartet schon. Warum? Weil Cornelius, nochmal ein römischer Hauptmann und ein Heide, schon lange vor Petrus eine Vision hatte, wie Lukas berichtet, die ihm genau sagte, schicke Männer nach Joppe, die sollen im Hause eines Gerbers namens Simon einen Mann namens Petrus abholen, zu dir kommen, und der hat eine Botschaft für dich. Was für eine Geschichte. Ein heidnischer, verantwortlicher, hoher Offizier verlässt sich auf eine fremde Stimme. Der hatte eine ganz andere Religion, Freunde, eine ganz andere Kultur. Und lässt einen Mann holen, den er gar nicht kennt, weiß nicht mal, wie der Inhalt der Botschaft lauten wird, sondern er vertraut, der hat eine für dich, also macht er das. Ich sprach schon davon, Thema heute, Horizonterweiterung, Grenzüberschreitung. Mit der Frage, kennen wir das auch und hätten wir solchen Mut? Petrus steht jetzt, ich nehme mal an, vor diesem atriumartigen Haus, vielleicht auch so einem Vorgarten in Caesarea, kann man sich das gut vorstellen, mit Blick aufs Meer übrigens, ganz toll. Und da wird ihm das nochmal einen Schreck durch die Glieder gegeben haben. Wenn ich jetzt hier durch die Gartenpforte gehe und erst recht, wenn ich diese Schwelle gleich übertrete, dann tue ich etwas Verbotenes, etwas laut dem Wort Gottes Verbotenes. Das Alte Testament war die damals bekannte Bibel. Unser Neues Testament mit all diesen Geschichten, viel später. Und Petrus macht das. Er traut sich. Und gleich gehen die Schwierigkeiten los. Was macht Cornelius, ranghoher Offizier? Fällt auf die Knie und betet Petrus an. Das konnte nicht gut gehen. Petrus, das hätten wir dir gleich sagen können. Das geht schief. Gott hat dich geschickt, aber das heißt nicht, dass das jetzt all glatt läuft. Und du sofort und jeden Schritt immer gleich verstehst, der da läuft. Das wird nicht passieren. Du wirst schockiert sein. Da fällt einer vor ihm nieder und betet ihn an. Die griechische Ausdrucksform, die hier steht, lässt überhaupt kein Missverständnis zu. So werden römische Götter verehrt oder allenfalls der Kaiser in Rom. Was Petrus nicht weiß, für den Hauptmann ist das völlig logisch, denn er hat auf eine Vision hingehandelt und hat das für eine Stimme Gottes, eines Gottes, den er nicht kannte, gehalten. Und deswegen ist für ihn klar, dass der, den er holen soll, höchste Autorität für ihn besitzen soll. Und er war auch in Geschichte ein bisschen mehr bewandert, Petrus als Fischer nicht ganz so gebildet. Der kannte zum Beispiel den König Philippus von Mazedonien, den Vater von Alexander dem Großen. Der hatte ein Ritual, der ließ sich jeden Morgen beim Wecken zurufen, du bist auch nur ein Mensch. Damit er nie in die Gefahr kam, als König sich zu überheben, sich ins falsche Sphären, gottgleich zu empfinden. Manche absolutistische Könige bis in die Neuzeit hinein hatten ja so eine Meise, die dachten das ja wirklich. Ne? Ludwig der 14. und so. Cornelius wusste das und vor dieser Tradition war ihm klar, da kommt ein Mann Gottes, einer höchsten Autorität. Na, Eman musste das ja auch erst begreifen. Jetzt habe ich erkannt, dass in Israel der wahre Gott ist und fällt vor ihm nieder. Für Petrus eine furchtbar unangenehme Situation. Er hebt ihn sofort hoch und sagt, steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. Ha, da haben wir den Philippus von Mazedonien. Und Cornelius macht das, weil, okay, habe ich verstanden. Du bist also keine Engelsgestalt, sondern, ne? Dann kommt der nächste Schock für Petrus. Sie gehen durch den Flur in dieses atriumartige Gebäude, wahrscheinlich in so eine Art Salon. Und da hat Cornelius doch tatsächlich alle seine greifbaren Verwandte und Freunde eingeladen, alles Heiden natürlich, und hat ihnen gesagt, ich lasse da einen Mann holen, der hat uns was zu sagen. So, und jetzt steht Petrus da in dieser Türzarge, ich schmück das ein bisschen aus, aber damit wir uns da reinfinden können, und sagt, hoppla, ich unterstelle mal, dass Petrus Folgendes sich gedacht hatte. Ich nehme mal Verstärkung aus der Gemeinde mit, würde ich auch machen. Also Jan, Franz, Eike, Viktor, Andreas, ein paar Frauen würde ich auch noch mitnehmen, fühle ich mich sicher. Wenn dann irgend so ein heidnischer Bürgermeister oder so mich ruft, dann fühle ich mich zumindest stärker. Von wegen. Da steht eine ganze Versammlung und guckt mich erwartungsvoll an. Ich weiß aber gar nicht, was meine Botschaft ist. Der Mann sagt, das ist Petrus, den sollte ich holen lassen, der hat eine Nachricht für uns. Da war doch dieser Traum auf dem Dach. Da war doch allen Ernstes die Ansage, dass ich über das Wort Gottes hinaus, das bisher nur Israel als erwähltes Volk kannte, hinaus Menschen nicht unrein, Tiere nicht unrein nennen soll, die Gott geschaffen hat. Richtig, er hat ja nicht nur dreimal gesagt, schlachte und iss, sondern dann kam ja noch die Begründung hinterher, wie Lukas sehr schön dann einfügt, was ich Gott gemacht habe, sollst du nicht unrein nennen. Immer noch schwierig, weil im 4. Buch Mose steht es halt anders. Aber ja, das ist Gott. Manchmal erweitert er unseren Horizont und lässt uns Grenzen überschreiten. Ihr erinnert euch an meine Eingangsfrage, ob ihr schon mal eure Überzeugungen über Bord werfen musstet, weil Gott etwas Neues mit euch vorhatte. Petrus erlebt das, so wie Naaman. Und jetzt sagt Petrus als allererstes, wie Lukas uns berichtet, jetzt erst verstehe ich, in dieser Türzarge stehend, was Gott gemeint hat, als er sagte, nenne nicht unrein, was ich rein gemacht habe, im Sinne von erschaffen habe. Und was dann eigentlich passiert, nämlich der Kern des Geschehens, da geht Lukas nur in anderthalb Sätzen drauf ein. Und dann verkündigte er ihnen die gute Nachricht, also den Begriff des Evangeliums wird ja benutzt, von Jesus Christus. Dann ist die Geschichte zu Ende. Also das Eigentliche wird ja fast geschlabbert, weil der Leser der Apostelgeschichte und wir hier als Gemeinde wissen sollten, was mit dem Evangelium von Jesus Christus gemeint ist. Also ich bilde mir ein, Petrus wird wahrscheinlich jetzt eine Stunde lang erklärt haben, vom Alten Testament ins Neue hinein, wer Jesus Christus ist und dass sie ihn brauchen als Erlöser und Erretter zur Vergebung in ihrer Schuld, dass sie in eine Gottesbeziehung gehen können und dass ihnen dann, wenn sie glauben, auch die Ewigkeit geschenkt werden wird. Bilde ich mir ein, weil es ja nur das Wort Evangelium genannt wird. Ich halte das für den Kern des Evangeliums und erspare euch jetzt eine Stunde lang, das zu erzählen. Lukas erspart es uns ja auch. Warum sage ich das so schelmisch? Weil es gut ist, wenn wir wie Lukas tatsächlich noch wissen, was der Kern des Evangeliums ist. Wenn das genügt, zu sagen, die Rettungsbotschaft von Jesus Christus, genügt, um in uns alles das zu entfalten, was der Kern unseres Glaubens ist. Das heißt, dieser Kern muss nicht immer ausgeführt werden, der sollte aber auch nicht in Zweifel gezogen werden, der ist gesetzt. Egal wie unser Leben sonst aussieht, der ist gesetzt. Und dann reicht es, diesen Begriff zu benutzen, dann muss der Insider Bescheid wissen. Sag ich so, denn Lukas macht so. Soweit zu Petrus. Aha. Cornelius kommt zum Glauben. Warum? Hat Lukas auch erzählt, das wusste Petrus aber bis dahin nicht. Cornelius war in Caesarea bei den frommen Juden angesehen, obwohl er ein Heide war, weil es da steht, dass er Almosen gab für die Armen, weil er ein gerechter Offizier war in seiner Garnisonsstadt und das machte ihn, so sagt Lukas in Anführungszeichen, zu einem gottesfürchtigen Mann. Das war er schon. Gottesfürchtig, nur zur Erläuterung, lesen wir immer dann in der Bibel, wenn es um Menschen geht, die nicht Juden sind, aber warum auch immer verstanden haben, da ist was Faszinierendes an diesem Gott Israels. und die sich dann damit beschäftigt haben, gelesen haben, wie das mit den Geboten läuft und dass man fair und gerecht sein soll und dass man Nächstenliebe und Barmherzigkeit üben soll. Da ist von Jesus noch überhaupt keine Rede, aber die das begriffen und sagen, so will ich auch leben. Das lernen wir hier bei Cornelius kennen. Später lernt Paulus das bei der Lydia kennen. Die gehört auch zu den Gottesfürchtigen dann in Griechenland. Wieder so ein Ding, Paulus, ne, in Griechenland, wollte wie immer auf seinen Missionsstrategien immer erst zu den Synagogen, zu den Juden, um dort zu predigen. Blöd nur, dass es in Philippi keine Synagoge gab. Und dann sitzen da vier Frauen, die offensichtlich am Fluss Gangetes beten. Und er versteht an den Worten, hoppla, dass die beten ja zu Adonai, zu dem Gott Israels. Was für eine Herausforderung, ein Apostel Paulus soll sich zu Frauen gesellen, die nicht nur nicht Jüdinnen sind, sondern auch Frauen sind. Entschuldigt bitte meinen abfälligen Ausdruck, aber im ersten Jahrhundert vor Christus waren Frauen nichts. Ich sagte schon, das Thema heute ist Grenzüberschreitung, Horizonterweiterung. Im ersten Jahrhundert war das heftig für Petrus und Paulus und Cornelius und Lydia. Und wir sitzen hier in der Kapelle und sagen, das leben wir seit 2000 Jahren sehr entspannt. Zum Glück muss Gott ja bei uns keinen Horizont mehr erweitern und keine Grenzen überschreiten. Ist das so? Ich stelle mir vor, Petrus fiel daraufhin ein, was er mit Jesus auch schon alles erlebt hat. Da war doch was. Wir waren doch nicht nur in Galiläa am See Genezareth, wir waren doch nicht nur in Jerusalem, wir waren doch auch mal im Libanon, in Tyrus. Da war doch so eine Frau, die hat Jesus festhalten wollen, weil ihre Tochter krank war. Und Jesus hatte gesagt, nein, ich bin nicht zu euch gekommen, ich bin nur für das Volk Israel gekommen. Und da hat die ihn festgehalten, unverschämt, schon wieder so eine Frau und wieder so eine Heidin, hat ihn festgehalten und gesagt, ja, das Brot ist nur für Israel da, aber mir reicht schon der Krumen, der vom Tisch fällt. Und zack, war die Tochter gesund. Weib, solchen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gesehen. Da war doch noch mal was, als sie durch Samaria zogen. Da war doch schon wieder eine Frau am Brunnen. Die war Samariterin, die gehörte auch nicht zum Judentum. Die war die erste, die ihn als Christus, als Messias bezeichnete. Da hatten Petrus und die Jünger noch gar keine Ahnung. Aber die hatte ganz viele Männer. Super, super Qualifikation für eine Frau, die als allererstes Christus bekennt. Das war nicht das Thema. Dafür gibt es Vergebung. Und Sündige hinfort nicht mehr. Und kaum, dass man Samaria wieder Richtung Kapernaum verlässt, kommt wieder ein römischer Hauptmann, aber nicht wieder, sondern zum ersten Mal, aber ein anderer, auf Jesus zu und sagt, mein Lieblingsdiener ist krank und der stirbt. Kannst du ihn retten? Und Jesus bietet ihm an, klar, ich gehe mit dir. Und dann sagt dieser Hauptmann, nö, musst du nicht. Wenn ich meinen Leuten befehle, dann mach das, dann machen die das. Da musst du nicht zu mir nach Hause kommen. Der hatte nämlich verstanden, dass es schwierig für einen Juden in mein Haus zu kommen. Und Jesus sagt wieder, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gesehen. Geh nach Hause, dein Knecht ist gesund. Und zum selben Moment war es so. Alles schon Heiden. Petrus müssen jetzt ganze Christbaumstände aufgegangen sein in Caesarea. Insofern Lob und Dank, Horizonterweiterung, Grenzüberschreitung kann gelingen, wenn wir Gott vertrauen und er Unmögliches möglich macht. Sorry, leider kann ich mit diesem Lobpreis nicht aufhören. Denn ich erwähnte schon, Petrus hatte Verstärkung mit. Die brauchte er auch. Weil kaum, dass er dann nicht nach Joppe, sondern als er nach Jerusalem zurückgekehrt war, warum ist er denn wohl direkt von Caesarea? Ich gehe davon aus, Petrus konnte für sich selber das zurechtbiegen, weil es seine persönliche Erkenntnis war. Es hat noch Jahrzehnte gebraucht. Ihr Lieben, macht das lieber aus, dann rede ich lauter. Weil das nervt. Danke, ihr Lieben. Es hat noch Jahrzehnte gebraucht, bis die ersten Christen, die allesamt Judenchristen waren, verstanden hatten. Dankeschön, Ernst. Müsst ihr nur noch hochdrehen, jawohl. Dass die verstanden hatten, das ist ab jetzt das Normale. Das, was seit Jahrtausenden anders lief, nur Israel, nur Leute, die von einer jüdischen Frau geboren werden, gehören zum erwählten Volk. Das ist auf einmal über den Haufen geworfen. Die Jerusalemer Gemeindeleitung, aber so Typen wie Jan und Franz Zeig, also zum Glück bin ich da ja ganz anders, die stehen auf der Leitung und sagen, das kann nicht gehen. Wir haben als Gemeinde eine Tradition. Ja?